SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, hallo. Vielleicht kann die Ukraine bald wieder Getreide per Schiff exportieren, was enorm wichtig ist für viele Länder, denen ohne die Lieferungen Hungersnöte drohen. Russland hält viele ukrainische Häfen besetzt oder blockiert sie. Nach einem Treffen von Vertretern der Vereinten Nationen, der Ukraine, Russlands und der Türkei hat der türkische Verteidigungsminister Akar gesagt, es gebe eine erste Einigung. Aus Istanbul, SWR-Korrespondent Uwe Lüb.
Man habe sich darauf verständigt, in Istanbul ein sogenanntes Koordinierungszentrum einzurichten. Dort sollten alle Parteien vertreten sein. Außerdem wurden nach Angaben AKs gemeinsame Kontrollen der Schiffe in Abfahrts- und Ankunftshäfen vereinbart. Russland wollte sicherstellen, dass die Ukraine nicht über den Seeweg neue Waffen bekommt. Zudem sollen sichere Routen für die Schiffe markiert werden. Das heißt, es werden minenfreie Korridore vor ukrainischen Häfen ausgewiesen. UNO-Generalsekretär Guterres lobte die Einigung als wichtigen und substanziellen Schritt zur Linderung des weltweiten Hungers.
Erdgas könnte im nächsten Jahr in Deutschland dreimal so teuer werden wie jetzt. Das befürchtet die Bundesnetzagentur. Präsident Müller sagt, Kunden, die derzeit 1.500 Euro pro Jahr für Gas bezahlen, könnten künftig mit 4.500 Euro und mehr zur Kasse gebeten werden. Müller rief Verbraucher dazu auf, sich technisch und finanziell vorzubereiten, etwa mit modernen Heizanlagen und mit Rücklagen auf dem Konto. Die EU-Kommission bereitet einen Notfallplan vor für den Fall von Gasengpässen. Damit sollen zum Beispiel finanzielle Anreize für die Industrie geschaffen werden, weniger Gas zu verbrauchen. Außerdem soll ab Herbst die Maximaltemperatur in öffentlichen und kommerziellen Gebäuden sowie in Büros auf 19 Grad begrenzt werden. Auch Privathaushalte sollen Gas sparen. Es heißt, die Kommission werde ihren Plan Mitte nächster Woche veröffentlichen. Ob der russische Gaskonzern Gazprom die Pipeline Nord Stream 1 nach Abschluss der laufenden Wartungsarbeiten wieder in Betrieb nimmt, bleibt unklar. Hintergrund ist eine Siemens-Turbine, die zu der Leitung gehört und die in Kanada repariert worden ist. Sie soll nun mit einer Ausnahmegenehmigung nach Russland geschafft werden. Gazprom hat gerade erklärt, man habe bislang keine schriftliche Bestätigung, dass die Turbine tatsächlich geliefert werde. Unter diesen Umständen könne man den künftigen Betrieb der Leitung nicht garantieren. Siemens hat angekündigt, die Turbine werde so schnell wie möglich wieder in Nord Stream 1 eingebaut. Noch steht nicht fest, wer Nachfolger oder Nachfolgerin von Boris Johnson wird, aber die Zahl der Kandidaten ist auf 6 gesunken. Bei der ersten Abstimmungsrunde in der konservativen Partei bekam Ex-Finanzminister Sunak die größte Unterstützung mit 88 Stimmen. Erst aus Protest gegen den britischen Regierungschef, vergangene Woche von seinem Ministerpräsidenten zurückgetreten. Mitten in der Feriensaison gibt es in Teilen von Europa weiterhin viele Waldbrände. Hitze und Wind erschweren die Löscharbeiten. In Frankreich, in Griechenland und auch in Spanien und Portugal. Franka Welz berichtet.
Mehr als 600 Menschen mussten wegen zahlreicher Feuer in Sicherheit gebracht werden. Zum Beispiel aus einem Ferienlager für Kinder in Palmela in Mittelportugal. Aber auch in einer noblen Ferienregion an der Algarve. Mindestens 120 Menschen brauchten nach Angaben des Zivilschutzes medizinische Hilfe. Fast 90 Brandherde in ganz Portugal zählten die Katastrophenschützer am frühen Abend. Knapp 4000 Feuerwehrleute kämpfen dagegen an. Spanien und Portugal erleben mitbedingt durch den Klimawandel die schwerste Dürre seit 1000 Jahren.
Vor der griechischen Insel Samos ist ein Löschhubschrauber abgestürzt. Dabei sind wohl 2 Menschen ums Leben gekommen. Der Hubschrauber war wegen eines Waldbrandes im Einsatz und gerade dabei, Löschwasser aus dem Meer zu laden. Bei der Frauenfußball-Europameisterschaft hat Schweden die Schweiz mit 2:1 besiegt und die Niederlande haben gegen Portugal ebenfalls 2:1 gewonnen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Mal Sonnenschein, mal dichtere Wolken und gegen Abend örtlich Schauer. Höchstwerte heute 24 Grad im Siegerland und am Hochrhein sogar 35 Grad.
SWR aktuell Service.
Und weil es so heiß ist, sollen wir trinken, trinken, trinken. Das hören wir gebetsmühlenartig immer dann, wenn die Temperaturen so hoch sind. Und jetzt sind sie gerade. Nächste Woche soll es vielleicht noch schlimmer werden. Viele Menschen haben aber das Problem, dass sie sich nicht auf ihr Durstgefühl verlassen können. Gerade bei älteren Menschen ist das ein Riesenproblem. Darüber habe ich mit dem Arzt und Journalisten Lothar Zimmermann gesprochen. Woran liegt das eigentlich, dass dieser lebenswichtige Drang zum Trinken bei manchen nicht mehr funktioniert?
Bei älteren Menschen kann es daran liegen, dass die Medikamente nehmen, die das Durstgefühl einschränken. Beispielsweise machen das ACE-Hämmer oder auch Parkinson-Mittel. Man muss auch bei Medikamenten noch dazu sagen, gerade viele Ältere nehmen ja Blutdruckmedikamente und die entwässern den Körper. Und da kann es jetzt ratsam sein, mit dem Hausarzt zu sprechen, um die Dosis zu reduzieren. Weil wenn ich eh schon über Schwitzen viel Flüssigkeit verliere, dann sollte ich möglicherweise die Blutdruckmedikamente reduzieren.
Wenn jemand zu wenig trinkt und zu viel schwitzt, dann verliert er Wasser im Körper. Dehydrierung heißt das. Das heißt so viel wie innere Dürre. Was passiert da eigentlich im Körper und ab wann wird's gefährlich?
Wir sind ja irgendwie Wasserwesen und wir bestehen bis zu 60% aus Wasser. Und wenn wir dieses Wasser, was ja ganz wichtig ist für unsere Stoffwechselvorgänge, was für die Nervenweiterleitung, der Reizweiterleitung wichtig ist, wenn wir dieses Wasser verlieren, dann funktioniert der Körper eben nicht mehr richtig. Und dann wird es tatsächlich auch sehr gefährlich. Also dieses Wasser ist lebensnotwendig und die darin enthaltenen Elektrolyte eben auch. Wenn ein 70 Kilo schwerer Mann abends auf die Waage geht und dann 2 Kilo verloren hat, dann sollte der sich nicht freuen, dass er abgenommen hat. Das heißt dann tatsächlich, er trinkt zu wenig und ab da wird es dann gefährlich. Also, jetzt heißt es für uns alle, uns das Trinken tatsächlich wieder im Kopf zu verankern. Also wir können die Trinkmenge tatsächlich verdoppeln. Also wenn ich normalerweise 2 Liter trinken muss, dann sind es jetzt 4.
Am Radcomputer, an meinem Rennrad, da kann ich einstellen, dass dieses Gerät mir in regelmäßigen Abständen, auch abhängig von der Hitze und der Geschwindigkeit, sagt, jetzt trink mal was, Junge, sonst fällst du vom Rad. Kann ich mir sonst irgendwo eine technische Hilfe vielleicht sogar holen, die mich ans Trinken erinnert?
Eigentlich muss man jetzt zurzeit immer mit der Wasserflasche rumlaufen. Also im Büro kann man sich natürlich eine Flasche Wasser hinstellen oder eine Flasche Tee. Wenn man unterwegs ist, ist es schwieriger, aber da muss man auch Wasser dabei haben. Also nicht denken, ich laufe jetzt mal los, treffe Freunde und ich trinke den ganzen Tag nichts und wir machen Sport. Sport ist jetzt tatsächlich in der Mittagszeit keine so wahnsinnig gute Idee bei der Hitze. Das sollte man eher in den frühen Morgen oder in den Abend verlegen. Wir haben ja eine Klimaanlage im Körper und diese Klimaanlage hilft uns mit dieser Hitze klar zu kommen. Also Klimaanlage heißt, wir schwitzen, es gibt durch den Schweiß auf der Haut die sogenannte Verdunstungskälte, das kühlt, aber gleichzeitig reagiert auch der Körper auf die Hitze, indem er die Gefäße weitstellt und wir geben über die Haut Wärme ab. Und das ist eine ganz schöne Belastung für den Körper. Und diese Flüssigkeit, die wir aber verlieren, die müssen wir auffüllen. Also wir müssen unsere Klimaanlage mit dieser Flüssigkeit wieder auffüllen. Sonst gibt die Klimaanlage praktisch den Geist auf. Und dann wird es lebensgefährlich. Dann kann es zum Hitzschlag kommen. Wir verlieren jetzt immer täglich mehr Flüssigkeit, als wir wollen. Und wir müssen jetzt immer nachtanken. Und am besten, wir denken auch bei jeder Tankstelle, an der wir vorbeikommen, daran, dass wir was trinken müssen.
Der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Vor einem Jahr, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021, haben Unmengen Wasser das Leben von tausenden Menschen verändert. An der Erft, an der Ahr und auch an vielen anderen Flüssen wie der Kill. Daran wird heute überall im Flutgebiet erinnert. Bundespräsident Steinmeier will mit betroffenen Helfern und Kommunalpolitikern in Altena und Dernau sprechen. Zur zentralen Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler kommt auch Bundeskanzler Scholz. Der Ausblick von Sabrina Droste.
Gemeinsam erinnern, gedenken und Solidarität zeigen. So das Thema der zentralen öffentlichen Gedenkveranstaltung, die vom Kreis Ahrweiler ausgerichtet wird. Eingeladen sind alle von der Flut Betroffenen, Helferinnen und Helfer und alle, die sich solidarisch zeigen möchten. Die Veranstaltung soll einen würdigen Rahmen für das Gedenken schaffen, so die Landrätin des Kreises Cornelia Weigand. Es gehe ausdrücklich darum, Seite an Seite als Betroffene, Freunde und Kollegen zusammenzustehen. Dass sowohl die Ministerpräsidentin als auch der Bundeskanzler die Veranstaltung besuchen werden, sieht Weigand als deutliches Signal dafür, dass das Ahrtal nicht vergessen werde.
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht keinen Anlass für die Landesregierung, sich bei den Betroffenen der Flutkatastrophe zu entschuldigen. Die SPD-Politikerin sagte in den ARD-Tagesthemen,
das Ausmaß dieser Katastrophe konnte so niemand voraussehen. Wir müssen der Frage nachgehen, warum hat der Katastrophenschutz nicht funktioniert und was müssen wir vor allem tun für die Zukunft, weil für uns völlig klar ist, dass wir daraus lernen müssen und uns auch neu aufstellen müssen.
Im SWR-Fernsehen geht es heute Abend auch um den Jahrestag der Flut. Ab 17.28 Uhr überträgt der SWR die Gedenkveranstaltung aus dem Kurpark in Bad Neuenahr. Und das wird auch online gestreamt auf swraktuell.de. Ende vergangener Woche hat Deutschlands größter Gasimporteur Uniper um staatliche Hilfe gebeten. Jeden Tag mache man einen zweistelligen Millionenbetrag Verlust, weil man statt des billigen russischen Gases nun viel teureres am internationalen Markt kaufen müsse. Heute wird in Berlin wohl konkret über mögliche Hilfen verhandelt. Philipp Eckstein.
Die finnische Ministerin für europäische Angelegenheiten und staatliche Beteiligungsführung Tytti Tuppurainen trifft sich in Berlin mit Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und Staatssekretär Jörg Kukies. Bei dem Treffen soll es um Uniper gehen. Das bestätigte ein Regierungssprecher auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios. Bei der Rettung von Uniper könnte die finnische Regierung eine wichtige Rolle spielen. Rund 80% der Uniper-Anteile gehören der Firma Fortum. Und Fortum wird mehrheitlich vom finnischen Staat kontrolliert. Die finnische Regierung hatte zuletzt allerdings betont, Fortum könne nicht mehr Geld in Uniper investieren.
Wer gefährdet alles die Sicherheit von Staat und Gesellschaft in Baden-Württemberg? Innenminister Strobel stellt heute den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 vor. Ein Schwerpunkt dabei ist das Radikalisierungspotenzial rund um die Corona-Proteste. Christian Susanka.
In diesem Zusammenhang warnt Innenminister Strobel auch vor den Gefahren, die von der Reichsbürgerszene ausgehen. Diese hatte nach Angaben des Innenministeriums im vergangenen Jahr einen starken Zulauf und wird aktuell auf rund 3.800 Personen im Land geschätzt, von denen viele eine erhöhte Gewaltbereitschaft vorgeben, so Strobel. Zuletzt war es im April in Boxberg-Bobstadt im Main-Tauber-Kreis zu einem massiven Schusswechsel zwischen Polizei und einem Reichsbürger gekommen.
Es ist Tag 2 des Besuchs von Joe Biden in Israel und der US-Präsident spricht mit israelischen Spitzenpolitikern zuerst mit dem neuen Regierungschef Lapid. Aus Tel Aviv, Tim Asmer.
Man werde Sicherheitsfragen diskutieren, hatte Lapid angekündigt. Es wird erwartet, dass beide Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung die Beziehungen zwischen ihren Ländern und deren Zukunft definieren und der US-Präsident das Bekenntnis seines Landes zur Sicherheit Israels unterstreicht. Die USA verpflichten sich in der Erklärung, Medienberichten zufolge, dazu eine atomare Bewaffnung des Iran zu verhindern. Als letzte Option sei man auch bereit, militärische Mittel einzusetzen, erklärte der US-Präsident in einem aufgezeichneten Fernsehinterview, das nach seiner Landung in Israel ausgestrahlt wurde. Ob es zu einer Neuauflage der Atomvereinbarung komme, liege am Iran, ergänzte Biden.
Bei der Tour de France geht es heute auf eine der berühmtesten sich mit dem Rad bergauf Quälstrecken, nämlich die 13 Kilometer nach Alpe d'Huez. Entlang der 21 berühmten Serpentinen werden etwa 100.000 Zuschauer stehen. Diesen Mythos Alpe d'Huez kennt natürlich auch der deutsche Radprofi Lennart Kemner von ganz früher, von einer Radtour mit seinen Eltern im Frankreich-Urlaub.
Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, als Kind hat es mir schon riesen Spaß gemacht, überhaupt diesen Berg hochzufahren. Ich kannte ihn da natürlich auch noch von den Rennen. Einer der wahrscheinlich historischsten Anstiege der Tour und freue mich sehr darauf, ja.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
SPD-Chefin Saskia Esken war 2 Jahre alt und ihr Co-Chef Lars Klingbeil noch nicht mal geboren, als ein gewisser Gerhard Schröder 1963 in die Partei eingetreten ist. Und dass der Ex-Bundeskanzler nächstes Jahr einen Glückwunschbrief und eine Ehrennadel für 60 Jahre Mitgliedschaft bekommt, das ist eher nicht sicher. Wegen seiner mehr als hartnäckigen Freundschaft zum und seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit vom russischen Präsidenten Putin wollen viele SPD-Parteifeinde Schröder rauswerfen. Heute beginnt das Ausschlussverfahren. Dazu die Meinung unserer Berlin-Korrespondentin Theresia Blömer.
Der Basta-Kanzler, ein Macher. Das war Gerhard Schröder einmal für seine Genossen. Jetzt mag ihn niemand mehr so richtig. Selbst sein lange loyaler Zögling Lars Klingbeil, jetziger Parteichef, hat sich bei Zeiten vom Ex-Kanzler distanziert. Denn Schröder will immer noch Freund des Kriegstreibers Putin sein, meinte sogar, als Friedensstifter auftreten zu können. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Jetzt könnte der Rausschmiss kommen. 17 Anträge für ein Parteiordnungsverfahren gibt es. Vor einer Schiedskommission in Hannover werden heute die Argumente gehört. Ob Gerhard Schröder persönlich kommt? Wohl nicht. Schuldbewusstsein hat er sowieso nicht. Sein Anwalt sagt, es gibt keine rechtliche Grundlage für einen Rausschmiss. Aber von einem ist auszugehen, dass es den 78-jährigen Schröder nicht kalt lässt, wenn seine Genossen ihm das Parteibuch wegnehmen. Weg ist schon die Ehrenbürgerschaft von Hannover, sein Altkanzlerbüro in Berlin. Den Ehrendoktor aus Göttingen soll er auch abgeben. Dass der Kanzler Schröder zu Gasgärt wurde mit Posten bei russischen Energiekonzernen, das haben ihm auch viele Genossen schon früher übel genommen. Keinerlei Reue, gepaart mit Starrsinn seit Beginn des Krieges in der Ukraine, das brachte das Fass zum Überlaufen. Für den Parteiausschluss muss dem Ex-Kanzler parteischädigendes Verhalten nachgewiesen werden. Ob das klappt? Schwer zu sagen. Sicher ist, Schröder hat sich selbst schon den größten Schaden zugefügt.
Alles, was heute wichtig ist und wichtig wird, erfahren Sie im Radio und natürlich auch auf swraktuell.de.
SWR Aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.